Ain't no sunshine when she's gone. Not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. Not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sun, sunshine. Ain't no sun, sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. This time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away.
NetRadio Kulmbach. 200 Jahre Bayerische Verfassung, 100 Jahre Freistaat Bayern. Heute soll es um das Aufkommen der Nationalsozialisten in Kulmbach gehen. Die Nazis sind es ja, die die Verfassung der Weimarer Republik ausheben und schließlich ganz beseitigen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich dies in Kulmbach abspielt, wie die Hitler-Anhänger in Kulmbach die Macht ergreifen und danach ihre Macht ausüben. Hierzu möchte ich Wolfgang Schubert befragen, Historiker, langjähriger Lehrer am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium und Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. Guten Abend, Wolfgang.
Hallo, Olli.
Tja, wie ist denn den Nazis in Kulmbach gelungen, die Macht an sich zu greifen?
Tja, da kommen verschiedene Dinge zusammen. In der Frühzeit, also in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, erregen die Hitlers, wie man sie damals meist genannt hat, Aufsehen durch ihre Aufmärsche und Werbeversammlungen. Besondere Durchschlagskraft haben die deutsch-völkischen Tage. Das sind Aufzüge der sogenannten vaterländischen Verbände unter Führung der Hitler-Anhänger. Verbunden sind sie in dem Hass gegen den Versailler Vertrag und gegen die Weimarer Republik, die ja damals ihre Hauptstadt in Berlin hat. Mit den Märschen durch die Städte möchte man Macht und militärische Präsenz demonstrieren. Ja. In Kulmbach findet ein solcher deutscher Tag am 12. August 1923 statt. Die rechte Szene aus Oberfranken, Thüringen und Sachsen findet sich hierzu ein. 7000 Mann sollen es gewesen sein. Die ziehen mit Hakenkreuzfahnen und Standarten durch die Innenstadt.
Ja. Es kommt ja dann auch zu schweren Zwischenfällen mit der Linken in Kulmbach, sprich SPD und KPD.
Ja, ein Metzger, der als links gilt, wird erschlagen und dem SA-Sturmführer wird ein Messer in den Rücken gestochen. Wir haben uns ja, Olli, bei einer früheren Sendung eigens mit dem sogenannten Blutsonntag in Kulmbach unterhalten.
Ja.
Das Zweite schließlich, was der NSDAP in Kulmbach Anhänger zutreibt, ist das Großaufgebot von prominenten Rednern in der Stadt. Vor allem dann nach der Neugründung der Partei 1925. Julius Streicher zum Beispiel ist da, Gauleiter von Nürnberg. der sich sogar in Kulmbach 1928 zum Frankenführer ausrufen lässt. Dann der Bayreuther Hans Schemm, Gauleiter der Bayerischen Ostmark. Dann Gregor Strasser, Fritz Saukel, Josef Goebbels, der spätere Propagandaminister. Und natürlich auch Adolf Hitler selbst im Februar 1928.
Wie ist denn die Stärke der NSDAP in Kulmbach im Vergleich mit anderen Städten einzuschätzen?
Ja, Kulmbach wird nach der Neugründung der Partei zu einer Hochburg in Franken. Franken insgesamt ist, wenn man so sagen kann, der braunste Fleck im Reich. Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage, Erlangen, Neustadt. In Oberfranken dann vor allem Coburg liegt deutlich an der Spitze, aber auch Hof, Selb, Bayreuth und eben auch Kulmbach. Es sind übrigens immer Städte mit evangelischer Bevölkerungsmehrheit. Recht interessant.
Okay. Für eine erfolgreiche Parteiarbeit und die Durchschlagskraft bei den Wählern sind doch sicher auch die Personen vor Ort wichtig. Wie war denn die NSDAP in Kulmbach aufgestellt?
Aus der Sicht der hiesigen Ortsgruppe vorzüglich. Die unumstrittene Nummer eins ist Fritz Schubert, ein Kleinbauer, der am Nordhang unterhalb der Plassenburg am sogenannten Eisberg sein Grundstück hat. Er ist zweifellos eine politische Begabung, ein Instinktpolitiker. Er ist ein packender Redner, der die Leute in ihren Nöten, also Arbeitslosigkeit, Armut, Existenzkrise, auch erreicht. Er ist intelligent, emsig. Er ist zwar ein überzeugter Nationalsozialist, aber kein Geiferer, kein Eiferer. Er hält unendlich viele Versammlungen in der Region ab und fährt anfänglich mit dem Motorrad zusammen, häufig auch mit Hans Schemm aus Bayreuth, zu den Bauern in den Dörfern. Viele der Bauern krebsen ja am Existenzminimum. Schubert präsentiert sich erfolgreich als ihr Anwalt. Und das ist auch die Basis für seinen kometenhaften Aufstieg. Er bringt es über den Bauernverband, über den Landesbauernverband, bringt er es zum Landesbauernführer, also dem wichtigsten Sprecher der Bauern in Bayern. Der Bauernstand ist ja damals an Zahl und Bedeutung ungleich gewichtiger als heute. Und bis selbstverständlich fallen Schubert dann auch in Kulmbach die wichtigsten Parteiämter zu. Er wird Ortsgruppenleiter, Bezirksleiter, 1932 dann Kreisleiter. Und in diesem Jahr, 1932, wird er zusätzlich in den Bayerischen Landtag gewählt und gleichzeitig in den Reichstag. Und selbstverständlich ist er auch nach wie vor Mitglied im Kulmbacher Stadtrat.
1933 passieren ja dann entscheidende Dinge auf Reichsebene. Am 30. Januar erfolgt die sogenannte Machtübernahme der Nationalsozialisten, wobei der Begriff irreführend ist, denn Hitler wird von Reichspräsident Hindenburg nur zum Reichskanzler ernannt, ohne dass die NSDAP die Mehrheit gehabt hätte. Sie hat ja bei der vorausgehenden Wahl im November 1932 nur ein Drittel der Sitze im Reichstag erobern können. So schreibt Hitler für den 5. März 1933 Neuwahlen aus, in der Hoffnung, eine absolute Mehrheit der Stimmen zu bekommen. Mit Blick auf Kulmbach erhält er sie?
Ja, in der NS-Hochburg Kulmbach ja. Da erhält er 52% der Stimmen. Im gesamten Reichsgebiet sind es aber nur magere 43%. Eine Riesenenttäuschung für die Hitler-Anhänger. Also unendlich weit entfernt von der erhofften absoluten Mehrheit. Die Kulmbacher Nazis aber verfallen einen Siegesrausch und sie erstürmen das Rathaus.
Das Kulmbacher Rathaus hier, wie lief das ab?
Ein Ganovenstück, doch nicht im Theater gespielt oder im Kino oder im Fernsehen, sondern im Sitzungssaal des Rathauses. Ja. Zeitpunkt ist der 9. März 1933, also 4 Tage nach der gerade angesprochenen Reichstagswahl. Inmitten einer ganz normalen Sitzung kündigen die NSDAP-Stadträte Fritz Schubert und sein Stellvertreter Konrad Hein, also die Nummer 2 in Kulmbach, an. In wenigen Minuten würden Kolonnen der Braunhemden, also der Nazi-Anhänger, ins Rathaus einmarschieren. Der jetzige Stadtrat und seine Zusammensetzung entsprechen nicht mehr dem Willen der Bevölkerung. Der erste Bürgermeister, das ist der parteilose Dr. Hans Hacker, solle zurücktreten.
Funktioniert diese Überraschungskuh?
Absolut. Die 9 SPD-Stadträte und die 2 Konservativen, sie stellen eigentlich 11 Sitze von insgesamt 20, haben also die knappe Mehrheit im Stadtrat, fallen in Schockstarre. Auch Hans Hacker ist perplex und fügt sich seiner Entmachtung. Und wenig später bricht das angekündigte Rollkommando, also bestehend aus SA-Lern und Stahlhelmern, ein ins Rathaus und hisst über dem Rathaus die Hakenkreuzfahne. Danach treten dann die neuen Herren auf den Balkon des Rathauses und verkündigen die Machtübernahme durch die Nationale Front. Schubert übernimmt kommissarisch das Bürgermeisteramt. Die Polizeigewalt wird Kurt Wittje übertragen, ein ehemaliger Hauptmann, der später in der SS enorme Karriere macht. Es ist der erste sogenannte Rathaussturm in Bayern überhaupt. Selbst in fränkischen NS-Hochburgen wie Kronach, Coburg und Bayreuth erfolgte ein, zwei, drei Tage später erst.
Ja, wie hat denn die Kulmbacher Öffentlichkeit darauf reagiert? Zeitungen, gab es einen Aufschrei über den Gewaltakt?
Nicht im geringsten. Im Gegenteil. Die beiden Kulmbacher Zeitungen begrüßen die gewaltsame Übernahme. Die Blätter sind mittlerweile so weit nach rechts gerückt, dass sie eindeutig mit den Nazis sympathisieren.
Zu Gast Historiker Wolfgang Schubert. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie es damals abgelaufen ist, wie die Nazis hier in Kulmbach die Macht ergriffen haben. Jetzt haben die Nazis in Kulmbach die Macht. Wie gehen sie weiter vor?
Es sind im Kern drei Maßnahmen. Erstens, Fritz Schubert heuert 100 Hilfspolizisten an. Es sind SAler, SSler und Stahlhelmer, die mit Säuberungen beginnen. Das heißt, die Häuser von SPD und KPD-Funktionären werden durchsucht, Unterlagen beschlagnahmt und viele von ihnen tagelang in Schutzhaft genommen, wie es damals genannt wird. Ähnlich geht man gegen jüdische Mitbürger und die Zeugen Jehovas vor. Das Zweite ist dann, dass die nicht-nationalsozialistischen Mitglieder im Stadtrat zunächst kaltgestellt werden und schließlich, es ist dann Mai 1933, völlig ausgeschlossen werden vom Stadtrat. Und der dritte Punkt ist, dass Fritz Schubert sein Regierungsprogramm, wenn man so sagen kann, für Kulmbach vorstellt.
Welche Ziele verfolgt er denn hauptsächlich?
Neuen Machthaber sind sich bewusst, dass die Beseitigung der Arbeitslosigkeit das A und O ist. Es sind einige hundert, die täglich in einer langen Schlange vor dem Arbeitsamt in der Bleich stehen. Durch Bauinvestitionen im großen Stil versucht er, sie von der Straße zu holen. Und Schubert beauftragt dann hauptsächlich heimische Firmen für Hoch- und Tiefbau und Zulieferungsfirmen aus Gründen, die also besonders Kulmbach positiv aufgenommen werden.
Welche Gebäude werden da errichtet, beispielsweise nach 1933?
Ja, ist eine Riesenzahl. Es entsteht zum Beispiel das neue Sparkassengebäude am Schießgraben, also dieses Gebäude, in dem heute das Stadtarchiv drin ist. Dann das Rotkreuzheim, ein Kindergarten in der Wolfskehle, ein neuer Milchhof, das Schwimmbad, die Kanalisation wird erneuert, das Wassernetz in Kulmbach. Aber das mit Abstand wichtigste Bauprojekt ist die Flutmulde, also die Umleitung des Weißen Mains um Kulmbach herum mit Wehr- und Straßenanlagen und drei Brücken. Und die wichtigste dieser Brücken ist die Adolf-Hitler-Brücke, die an der Stelle der heutigen Berliner Brücke steht. Mhm. Diese ganzen Baumaßnahmen haben durchaus ihren erwünschten Effekt. Viele Arbeitslose werden von der Straße geholt und Beispiel in der Flutmulde allein werden 700 Arbeitslose eingesetzt. Und insgesamt erlebt Kulmbach einen ganz starken Bauboom.
Stichwort Adolf-Hitler-Brücke. 1933 geht man ja auch daran, Straßen nach Nazi-Größen umzubenennen. Was ist denn so alles umbenannt worden?
Naja, zunächst einmal die Landgasse und der Holzmarkt. Die heißen jetzt Adolf-Hitler-Straße und Adolf-Hitler-Platz. Dann der Gressenstein, der heißt jetzt Hans-Semm-Straße, nach dem Bayreuther Gauleiter, dem persönlichen Freund von Fritz Schubert. Dann die Hardenbergstraße, die wird Straße der SA genannt. Dann der Börbische Platz wird in Horst-Wessel-Platz umgetauft.
Wann erhalten die Straßen ihren alten Namen dann zurück?
Das veranlassen die Amerikaner, kurz nachdem sie Kulmbach am 13. April 1945 besetzt haben. Ebenso annullieren sie die Ehrenbürgerschaften der Nazi-Größen, die April 1933 einstimmig im Kulmbacher Stadtrat ausgesprochen worden sind.
Für wen?
Hitler, Reichspräsident Paul von Hindenburg, Hans Schemm, also der Bayreuther Gauleiter.
Wenn die Amerikaner die aberkannt haben, warum gab es dann später einen Riesenwirbel um das angebliche noch bestehende Ehrenbürgerschaften?
Ganz einfach deswegen, weil Ehrenbürgerschaft nach deutschem Recht nicht posthum aberkannt werden können.
Okay.
Man kann nur eine verurteilende Erklärung abgeben. Der Kulmbacher Stadtrat hätte das tun müssen, aber 1985 ist dann bekannt worden, dass er das nicht hat, dass in Sachen Hitler noch nichts passiert ist. Und dann ruft die ganze Presse in Deutschland pfui, pfui, pfui über die Kulmbacher. Ja. Und daraufhin haben die Stadtväter eine späte Erklärung nachgeliefert, dass sie sich von der Ehrenbürgerschaft Hitlers distanzieren.
Kommen wir noch zu Blassenburg, die ja in der Nazi-Zeit eine große Rolle gespielt hat. Da sind ja alle möglichen Veranstaltungen gelaufen.
Ja, im großen Stil. Fritz Schubert plant von Anfang an zweierlei. Die Blassenburg solle ein politisches Schulungszentrum von ganz Bayern werden und zweitens eine Kulturwarte Frankens. Kulturwarte heißt Etablierung von Burgfestspielen, also Theateraufführungen im Sommer, die die Besucher anlocken sollen aus der ganzen Region. doch auch große Musikveranstaltungen, zum Beispiel das Gau-Sängerfest oder Konzert des Reichssymphonieorchesters aus Berlin. Dann große sportliche Veranstaltungen finden statt, etwa das Akademische Turnfest mit Sportlern aus ganz Deutschland und. Weiterhin möchte er das Deutsche Zinnfigurenmuseum stärker popularisieren und vermarkten. Und das gelingt durchaus, denn die Besucherzahlen verdoppeln sich innerhalb von 2 Jahren.
Und dann gibt es auch regelmäßig Schulungsveranstaltungen der Partei. Mich wundert, dass das kleine Kulmbach da bedacht wird.
Ja, da hat Vitamin B eine große Rolle gespielt. Fritz Schubert hat beste Kontakte zur Parteispitze in München. Und schon Mitte 1933 kommt eine NS-Landesführerschule, also eine von 3 Landesführerschulen, die es in Bayern gibt, auf die Plassenburg. Die Aufgabe dieser Schule ist, qualifizierten Parteinachwuchs heranzubilden und ihn ideologisch auszurichten. 1936 dann wird die Schule zur Reichsschulungsburg der NSDAP erklärt. Das heißt, es kommen Teilnehmer aus dem ganzen Reichsgebiet nach Kulmbach.
Ja, und dann gibt es ja noch eine Organisation, die in die Plassenburg eingezogen ist, die sogenannte Organisation Todt, benannt nach dem Chefplaner Hitlers Autobahnen, Fritz Todt. Was ist denn da auf der Plassenburg gelaufen?
Der Einzug der OT auf der Plassenburg, besser gesagt der Reichsschule Deutsche Technik, ist wirklich ein Quantensprung für Kulmbach. Ab 1937 nämlich kommen Techniker für Straßen, für Wasser, für Maschinenbau, Professoren technischer Universitäten, bekannte Architekten wie Paul Bonnatz oder Alwin Seifert zu jeweils 4-tägigen Kursen auf der Burg zusammen. Und unter dem Vorsitz von Fritz Todt diskutieren sie über Erfahrungen mit fertiggestellten Autobahnabschnitten und projektieren zukünftige.
To think you're falling down, falling down. When it's rock bottom, there's no doubt, there's no doubt. The only way is up, so get up off the ground. It's never too late to turn around. Broken, imperfect, but it's better than nothing. You'll see I'm worth it when I'm coming back running. Watch me rising, turn damage into hoping. Strike me down and let the ocean wash me out. Away I go, I'll jump right in, I got nothing to lose. Just stronger. Oh, I try my best to keep my head above this water. I got nothing left to drag me down. Broken and perfect, but it's better than nothing. You'll see I'm worth it when I'm coming back running. Watch me rising, turn damage into hoping. Strike me down and let the ocean wash me out. Away I go, I'll jump right in, I got nothing to lose. The lightning strike me down and let the ocean wash me out.
Schnaps on hier, Schnaps on hier.
Schnaps und ein Bier, das könnte ich jetzt auch vertragen.
Netradio Kulmbach.